Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Gott, erfülle du unser Herz mit Ruhe und deinem Frieden. Amen.
Amen.
Als erstes eine Quizfrage. Was ist meistens das erste Wort in meinen Predigten? Das sage ich fast nie. Aber das stimmt, die meisten Pfarrer sagen das am Anfang, aber ich finde das irgendwie. Was sage ich stattdessen? Ich habe es auch heute gesagt. Gnade. Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Kanzelgruß sozusagen. Eine Formel, die immer zu Beginn kommt. Gnade ist das erste Wort. Gnade. Gnade winselt der Verurteilte kurz vor Vollstreckung. Gnadenlos anerkennter Fußballfan, der im Stadion sitzt und applaudiert das Hammertor ganz trocken rechts unten in die Ecke. Jetzt sei mal ein bisschen gnädig, sagt seine Frau zu ihm, als er mit den Kindern spielt. Sei mal ein bisschen nett, lass er auch mal gewinnen. Sei mal ein bisschen gnädig. Begnadet, sagen die Zuhörer. Also einer von den Gündels, ein Musikinstrument, wieder was Herrliches zaubert, begnadet. Der Bundespräsident Gauck hat ein Begnadigungsrecht. Das ist ganz offiziell rechtlich. Er hat die Möglichkeit, einen verurteilten Täter freizusprechen, Gnade vor Recht ergehen lassen. Daher kommt das auch. Das ist eine juristische Befugnis, eine Strafe zu erlassen. Gnade. Gnade ist viel. Gnade haben wir manchmal, aber Gnade hat doch irgendwie ein Imageproblem. Das scheint aus alten Zeiten zu stammen, ein altes, verstaubtes Wort. Aus Zeiten, wo man irgendwie den Königen ausgeliefert war, aus Gnade und Ungnade, Gedeih und Verderben. Gnade klingt irgendwie nach Rangordnung, nach Hierarchie, nach Herablassung. Mancher hört vielleicht, und wenn du es wagst, dann gnade dir Gott. Das ist auch eine Drohung irgendwie. Gnade klingt auch nach Schwäche. Gnadenlos ist heutzutage eigentlich was schon ein positives Wort, ja, wenn jemand gnadenlos etwas durchgezogen hat. Kompromisslos, ja, das ist irgendwie auch gut. Gnadenlos, großartig. Das Wort Gnade bewegt uns Christen heute nicht mehr so sehr wie die frühen Christen, die ersten Christen. Es hat irgendwie die Faszination etwas eingebüßt. Gnade. Was für ein Wort. Gnade. Ich finde, es ist eines der schönsten deutschen Worte. Gnade, wie das schon klingt. Ja? Gnade. Herrlich. Wir können es mal gemeinsam sagen. Gnade. Gnade. Nochmal. Gnade. Gnade. Ist doch ein, also schon vorne, Gnade, ein herrliches Wort. Ein Urwort unseres Glaubens. Wir könnten auch sagen Zuneigung oder Hilfe oder Güte, Liebesbeweis. Nachsicht, Schonung, Wohlwollen, unverdiente Gunst. Nein, wir bleiben dabei, wir sagen Gnade. Diesem einem Wort geben wir Raum. Wir haben heute schon manche Worte gesagt, die letzte Woche, viele Worte gehört. Alle Worte haben jetzt mal Ruhe. Und wir geben dem Wort Gnade Raum hier in unserem Gottesdienstraum. Wir geben dem Wort Gnade Raum in unserem Herz, in unserem Kopf. Und überlegen mal einen Augenblick, was denke ich, wenn ich das Wort Gnade höre, was kommt mir dabei? Was empfinde ich dabei, wenn ich Gnade höre? In Großbritannien diskutieren einige Wissenschaftler über den Unterschied zwischen dem Christentum und den anderen Religionen. Und viele schlaue Theologen und gelehrte Leute streiten sich vorzüglich, argumentieren und widerlegen und es geht hin und her und dann sagen sie, ja, da ist jemand Mensch geworden, Gott, ach, das gab es vielleicht schon in anderen Religionen und also hin und her. Dann kommt C.S. Lewis in den Raum, ein Christ aus dem letzten Jahrhundert, ist schon ein bisschen älter die Geschichte. Er erkundigt sich nach dem Gesprächsthema, er erfährt, aha, es geht um den Unterschied zwischen Christentum und anderen Religionen. Ohne viel zu überlegen, antwortet er, ach, das ist leicht, es ist die Gnade. Die Gnade ist der Unterschied. Die Gnade macht den Unterschied. Die Gnade ist so groß und so vielfältig. Ich möchte daher alle einladen zu einem kleinen Rundflug durch die Geschichte der Bibel und durch die Geschichte der Zeit, um die Schönheit dieses Wortes und den Glanz der Gnade, auch die Kraft und den Trost, den wir darin finden, etwas zu entdecken. Wir fliegen ganz hoch, ganz an den Anfang der Schöpfung. 6. Kapitel, 1. Buch Mose. Die Menschen sind böse geworden, Gott will sie alle vernichten. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das ist das erste Mal, wo die Gnade in der Bibel auftaucht. Ja? Dort, wo Menschen nicht so sind, wie sie sein sollten, dort leuchtet die Gnade umso heller, dort ist sie nötig. Das ist von Anfang an so. Ja? Die Menschen sind nicht so ganz in Ordnung. Was macht Gott? Er erwählt aus Gnade. Wir haben schon gehört in der ersten Lesung von Mose, der auch dann in der Wüste von Gott gesagt bekommt, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel, durch das Alte Testament. Vor etwa 3000 Jahren, wir fliegen weiter, dichtet ein König, der mal Schafhirte war und die Schafe weiterhin liebt. Er dichtet wieder begeistert von der Gnade. Wir haben es vorhin gebetet, Psalm 100, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig. Nur so Ausschnitte, weil wir finden das in der Bibel so oft, dieses Wort, fast schon beiläufig, dass wir es kaum noch hören, sondern überlesen. Ein paar Jahrhunderte später, der Prophet Jesaja, auch die Propheten sprechen von der Gnade, Jesaja 54, es sollen wohl Berge und Weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Ja, nur mal als Ausschnitt, überall die Gnade. Und dann wird irgendwann Weihnachten, wir haben noch Epiphanias, der Stern leuchtet noch, manche haben auch noch die Spitzbögen und alles stehen. Es wird Weihnachten, die Gnade wird Mensch. Der Engel spricht zu Maria, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und im Johannesevangelium lesen wir, 1. Kapitel, die Weihnachtsgeschichte bei Johannes, von seiner Fülle, von der Fülle Jesu haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gnade um Gnade, ich liebe dieses Wort, weil es so überfließt, Gnade um Gnade, das ist immer mehr, das hört nicht auf. Interessant ist aber, Jesus spricht kein einziges Mal von Gnade. Wir hätten das gedacht, ja? Dass Jesus oft von Gnade erzählt, aber er nimmt dieses Wort nicht in den Mund. Einmal in der Antrittspredigt, Lukas 4, zitiert er Jesaja, das Gnadenjahr des Herrn, das er verkündigt. Das ist das einzige Mal. Ansonsten erzählt Jesus viel, aber das Wort Gnade hat er nicht. Überraschend. Hätte ich nie gedacht, warum spricht er nicht von der Gnade? Ich glaube, weil er die Gnade selber lebt und weil er die Gnade selber ist. Seine Person, sein Handeln, all das ist Gnade. So kommt es etwa im Jahre 33, wir fliegen ein kleines Stück weiter, kommt es zum Mauerfall, zur Wende in der Geschichte, zum Kreuz. Am Kreuz geschieht Gnade, aber nicht Gnade vor Recht, das Recht wird nicht außer Kraft gesetzt, sondern es geschieht Gnade durch Recht. Das Recht wird erfüllt durch Jesus Christus. Und dann beginnt eine große Zeit, wo die Gnade wichtig wird. Paulus liebt die Gnade. Er hält eine Abschiedsrede in der Apostelgeschichte 20 an die Ältesten von Ephesus und sagt, ich bezeuge das Evangelium von der Gnade Gottes. Das Evangelium beinhaltet die Gnade Gottes. Und dieser Paulus schreibt gerne Briefe. Ich weiß nicht, wer heute noch gern Briefe schreibt, das machen wir selten. Wir schreiben vielleicht noch Postkarten oder Nachrichten, E-Mails. Ich habe dieses Weihnachten meiner Familie jedem einen Brief geschrieben. Das war das Geschenk. 10 Seiten ungefähr jeder. Ja, das war interessant, haben sich alle bedankt und gefreut. Wann bekommt man einen Brief? Ich warte noch auf Antwort, aber na, da nimmt man sich auch Zeit dafür. Aber ein Brief ist was Besonderes geworden. Wie schreiben wir Briefe oder Postkarten? Lieber, liebe Gemeinde, lieber so und so, sehr geehrter, wie geht's? Ich habe das und das gemacht oder aus dem Urlaub, wir senden viele Grüße. Ja, wie beginnt Paulus alle seine Briefe? Wie beginnt Paulus seine Nachrichten? Römerbrief, Kapitel 1. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Christus. 2. Korintherbrief, 1, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Galater 1, Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Epheser 1, Gnade sei mit euch. Ich breche ab. Jeder Brief, den Paulus schreibt, den beginnt er mit dem Wort Gnade sei mit euch. Das, was bei uns der Kanzelgruß ist. Die Briefe, die nicht von Paulus sind, Johannesbrief, Petrusbrief, da kommt die Gnade meistens dann zum Schluss als Abschluss und viel Gnade für euch und so weiter. Aber eigentlich in jedem Brief im Neuen Testament ist die Gnade am Anfang oder am Ende ganz wichtig. Darum ist es auch der Beginn unserer Predigten. Es ist mehr als eine Begrüßungsfloskel. Es ist das Fundament, die Grundlage für das Leben von Paulus, die Grundlage auch für die Gemeinde, die er gegründet hat, an die er die Briefe schreibt. Es ist die Grundlage für die Bibel, es ist die Grundlage für unseren Glauben, für unsere Hoffnung, für unseren Trost. Gnade sei mit euch. So eine klassisch gewordene Formel, ja, Gnade sei mit euch. Was ist das? In der Gnade ist die entscheidende Heilstat von Jesus Christus, sein Opfer am Kreuz. Das ist die Gnade. Epheser 2, aus Gnade seid ihr selig geworden. In der Vergebung, die wir durch Jesu Tod und Auferstehung erlangen, besteht der wesentliche Inhalt der Gnade. Ohne dem Kreuz gibt es keine rettende Gnade für uns. Die Bibel ist voll von der Gnade. Wir springen etwas weiter. Im Mittelalter läuft ein junger Student 21 Jahre nach Erfurt. Die Studenten haben auch bald Prüfungszeit. Dieser Student hat eine Prüfung bestanden, aber trotzdem ist es düster. Er ist depressiv, hatte einen Unfall und hat auch Ärger mit seinem Vater. Er kommt in ein Gewitter bei Stotternheim am 2. Juli 1505. Natürlich weiß die Konfirmandin das, dass es sich um Martin Luther handelt. Am 2. Juli 1505 hat er Angst, dass ihn der Blitz trifft, hat Angst vor der Hölle, hat Panik zu sterben, hat Panik vor Gott auch und er verspricht, ins Kloster zu gehen, wenn er verschont wird. Wir wissen, es wird so, er geht ins Kloster, aber damit wird es nicht besser mit ihm. Er ringt und kämpft. Er ist ein frommer Mann, viel frömmer als wir alle und trotzdem hat er den Eindruck, es reicht nicht. Es reicht nicht. Er hat Angst vor Gott, er hat Angst vor der Hölle, vor dem Fegefeuer, vor der Pest, vor Krieg. Und vor allem hat er die entscheidende Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich vor Gott bestehen? Er studiert die Bibel und er hat 1513 bis 1516, 17 ein sogenanntes Turmerlebnis. Die Wissenschaftler streiten sich, wann das genau ist. Ist egal, auf jeden Fall. Luther liest die Bibel und das verändert ihn. Bibellesen verändert, das ist gut. Er liest den Römerbrief und liest dort zum Beispiel Römer 3. Die Menschen sind alle Sünder und ermangeln den Ruhm, den sie vor Gott haben sollen. Das hat Luther selber gewusst. Aber dann kommt's. Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das ist Reformation. Das ist die Rechtfertigungsbotschaft, die Luther neu entdeckt. Allein die Gnade. Sola gratia, kann man das zusammenfassen, ja? Gratia, wir kennen das noch vielleicht von gratis, kostenlos. Gottes Gnade, seine Liebe ist kostenlos. Ich muss mir das nicht irgendwie verdienen. Keine Leistung, kein Ablass, ich bekomme es geschenkt. Für uns heute ist es irgendwie keine Frage mehr, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Ich glaube, dass die wenigsten noch Angst vor Gott haben. Uns ist die Gnade ziemlich geläufig. Aber ich glaube, dass auch wir uns irgendwie moralisch und religiös oft anstrengen und verausgaben, weil wir denken, wir müssen irgendetwas leisten. Ich höre von vielen Christen, ich müsste mehr beten, ich müsste mehr das, ich müsste eigentlich netter sein zu meinen Mitmenschen und so weiter, weil ich doch Christ bin und so. Auch wir Christen versuchen uns irgendwie vor Gott etwas zu verdienen und etwas zu leisten zu müssen. Warum? Weil es irgendwie in unserem System, in unserer Gesellschaft tief verankert ist. Du bist was, wenn du was leistest. Das geht schon in der Schule los, ja? Absolutes Leistungssystem. Du bist eigentlich nur was wert, wenn du es richtig gemacht hast. Wer versagt, ist auch ein Versager. Das ist tief in unseren Herzen und Köpfen drin. Und damit kommt das auch in unserem Glauben irgendwie, weil wir da das schwer glauben können, dass es da ganz anders ist. Aber wir leben aus der Gnade. Ich habe mich niemals für Gott entschieden. Du kannst nichts für Gott tun, nichts für dein Heil, nichts. Es ist alles Gnade, es ist alles geschenkt. Manche fragen jetzt, na, was ist denn mit dem Glauben? Wie kommt denn der da rein? Muss ich nicht mich auch entscheiden? Muss ich nicht auch irgendwie vertrauen und gehorsam sein und umkehren und so? Ja, sicher, natürlich. Das ist beides richtig und das kriegen wir nicht zu 100% in ein System irgendwie rein. Das ist für mich eine seelsorgerliche Frage, die ich unterschiedlich beantworte. Dem manchen, also manchen, den muss ich sagen, streng dich endlich an. Entscheide dich, vertraue, tu Buße, tu Umkehr. Komm in die Puschen und lebe deinen Glauben. Ja? Und dem anderen, vielleicht sogar dem gleichen, ein paar Wochen später kann ich sagen, entspann dich. Es ist alles Gnade, du musst nichts, aber auch gar nichts tun. Es ist beides richtig, es hat beides seine Zeit. Heute ist ein bisschen die Gnade im Mittelpunkt, ich gebe es zu. Denn wir sind selber oft gnadenlos. Wir sind selber oft gnadenlos, als erstes mit uns selbst. Wir machen uns selber Druck, wir haben selber Ansprüche an uns, ich müsste doch eigentlich. Probleme machen wir irgendwie uns selbst oder empfinden es selbst. Von nichts kommt nichts und versuchen uns selber zu motivieren. Es ist Gnade. Im Winter, jetzt im Schnee, wenn alles ruhig wird, dass wir das neu erfassen. Wir müssen wie die Bäume gerade gar nichts machen. Es ist Gnade. Das Wichtigste, das meiste im Leben ist geschenkt. Darum mach es wie Gott und sei gnädig. Als erstes mit dir selbst und dann auch mit den anderen, die um dich drumherum sind, in der Familie, Kinder, Partner, Eltern, Großeltern, sei gnädig, wenn er mal wieder dies und jenes tut, was einen nervt. Ja? Da kennt jeder so seine Beispiele. Sei gnädig mit den Nachbarn, sei auch gnädig mit denen aus der Gemeinde, die vielleicht nicht so oft in Gottesdienst gehen, die vielleicht sich nicht so einbringen. Sei gnädig. Wir waren jetzt lange in der Reformationszeit, die ist auch wichtig, aber wir springen noch mal ein paar Jahre weiter. Am 10. Mai 1748 gerät John Newton mit seinem Schiff in schwere Seenot, ganz ähnlich wie Luther. Und auch er ruft Gott an und bittet um Erbarmen. Und das Schiff, ein Sklavenschiff, es wird gerettet. John Newton ist dankbar und behandelt die Sklaven freundlicher. Ein paar Jahre später merkt er aber, dass er das nicht mehr kann. Was damals normal war, vor 250 Jahren, die Sklaverei in England, will er nicht mehr mitmachen. Er gibt seinen Job, er ist hoher Kapitän geworden, gibt er auf und wird Pastor. Er kämpft gegen die Sklaverei und das spiegelt sich auch auf seinem Grab nieder. In der Inschrift 1807 heißt es folgendermaßen: Hier ruht John Newton, früher einmal ein Ungläubiger und Wüstling, ein Diener der Sklaven in Afrika, wurde durch die reiche Gnade unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, erhalten, wiederhergestellt und begnadigt. Das steht alles auf dem Grab drauf. Das ist meine Grabinschrift, ja, ein kompletter Lebenslauf, ein Zeugnis. Als er starb, war die Sklaverei in England schon einige Monate verboten. Das hat was bewirkt. Aber er hat noch weiter gewirkt. Und zwar hat er, ist er der Dichter einer der bekanntesten Lieder der Welt, der Christen, Amazing Grace. Amazing Grace, viele Künstler, die gar nicht Christen sind, haben das vertont. Es ist ein sehr bekanntes Lied und der deutsche Text heißt folgendermaßen: Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich rettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. war blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte, und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Das ist der Text von diesem Lied Amazing Grace. Die Gnade ist sehr groß. Wir könnten noch lange weiterfliegen, aber wir sind schon fortgeschritten. Corrie ten Boom hat folgendermaßen gesagt, das Christenleben beginnt mit der Gnade, muss weitergehen mit Gnade und es endet mit Gnade. Unser ganzes Leben ist von der Gnade Gottes getragen. Und wir hören den Spruch, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gnade. Gnade ist nicht etwas, was wir tun zuerst. Gnade ist nicht etwas, was Gott tut zuerst. Gnade ist etwas, was Gott ist in seinem Wesen. Gnade kommt von dem griechischen Wort Charis. Wir kennen das noch vom deutschen Wort Charme. Ja, wenn jemand Charme hat. Gott hat Charme, könnten wir sagen. Das heißt auch wirklich Glanz oder Schönheit. Gott hat Charme, Glanz, Schönheit. All das geht von ihm aus. Die Gnade spiegelt von ihm aus. Das deutsche Wort Gnaden kommt von Genaden. Wir haben das noch in manchen alten Liedern. Aus Genaden. Das kommt genahen. Genahen. Die Gnade genaht sich. Sie naht sich uns. Denn sie kann nicht bei sich selber bleiben, wie der Glanz nicht für sich bleibt. Vom Licht strahlt aus. Die Gnade strahlt auf uns aus, sodass wir uns ganz neu von der Gnade beschenken lassen und erfüllt und getröstet werden. Die Gnade hat das erste Wort und auch das letzte. Gnade. Amen.